Habsburger Basics Teil 3. In dieser Folge von Die Kronleuchter, Crashkurs Erbfeindschaften, Osmanen, Protestantismus, Frankreich, Preußen.
In der letzten Basics-Folge haben wir uns hauptsächlich Dinge angeschaut zwischen Friedrich III. Im 15. Jahrhundert und dem Spanischen Erbfolgekrieg im 18. Jahrhundert. Und wir haben dabei ja schon bemerkt, dass wir einige Dinge ausgelassen haben. Die möchten wir uns jetzt auch heute anschauen in, ich sage mal, einem Intensivkurs über die vier großen Kontrahenten der Habsburger, entlang denen wir diese Linie ziehen werden. Da haben wir mal die Osmanen, den Protestantismus, Frankreich und das junge Preußen werden wir uns auch anschauen. Und dann werden wir uns auch noch ganz kurz mit dem Thema der Erbfolge im Haus Österreich auseinandersetzen. Stichwort Maria Theresia, pragmatische Sanktionen und diese Dinge. Wir sagen ja auch immer so, die Basics-Folgen sind so das Paket, das wir bereiten, auf dem unsere anderen Folgen Walzer tanzen. Und ich glaube, so heute verlegen wir jetzt einmal wirklich den Boden, weil wir so wirklich schön die Rahmenbedingungen aufzeigen, die sich da jetzt in 400 Jahren ereignet haben.
Ja, und jetzt starten wir mal wirklich mit den Grundlagen, nämlich mit dem Feind von außerhalb Europas.
Die Osmanen kommen.
Oder, ja, eben fast.
Genau, also fast außerhalb Europa, weil ja so ab der Eroberung von Konstantinopel eben, ab 1453 sind eben die Osmanen ja auch auf europäischen Boden fest verhaftet und haben dann mit Konstantinopel ja sogar ihre Hauptstadt auf europäischem Boden.
Ja, und von dort sind sie dann weiter vorangeschritten, nämlich kommt 1463 Bosnien an die Osmanen und dann 1526 nach der Schlacht bei Mohacs zwei Drittel von Ungarn, inklusive von großen Teilen Kroatiens.
Also sukzessive wird da fast der ganze Balkan eben unter ihre Kontrolle gelangen und eben unter eine muslimische Dominanz kommen. Wie man an den Jahreszahlen da jetzt bemerkt hat, ist es dann noch weniger ein österreichisches Problem. Es ist so, dass natürlich Österreich Truppen beisteuert, aber erst bei der Schlacht von Mohacs, wo eben König Ludwig II. Von Böhmen und Ungarn, können Sie sich erinnern, das ist der aus dem Haus der Jagiellonen stirbt, kommt dann diese Rolle eben über dessen Schwester, der Anna, die heißt gleich wie unsere Anna.
Ja.
An die Habsburger. Gut gehalten. Du hast dich sehr gut gehalten.
Dankeschön.
Ich habe gedacht, du liegst im Veitsdom in Prag.
Ja, für die Aufnahme von der Folge bin ich da wieder mal hergereist.
Boah, so eine weite Anreise. Also Leute, wisst ihr das echt zu schätzen. Die Anna reist jedes Mal so weit an. Jetzt wissen wir auch, mit wem die Anna verheiratet ist, nämlich mit dem Kaiser Ferdinand I., wie wir dann eben ja auch schon in der Basics 2 Folge besprochen haben, mit dem Ganzen.
Das war doch die mit der Doppelhochzeit, oder?
Genau, ja.
Also wir haben das vielleicht noch im Begriff, sonst einfach unsere Basics 2 nochmal anhören.
So ist es.
Ja, und dieser Konflikt zwischen den Habsburgern und dem Osmanischen Reich hat sich eben über mehrere Jahrhunderte erstreckt und war größtenteils geprägt von territorialen Streitigkeiten in Ost- und Südosteuropa und auch religiösen Spannungen und geopolitischen Interessen, wobei man sagen muss, dass das religiöse Element mit der Zeit durchaus an Bedeutung verloren hat.
Um jetzt kurz auf die militärischen Auseinandersetzungen einzugehen, man darf sich die jetzt vielleicht nicht so ganz vorstellen, dass diese ständigen Einfälle immer mit großen Heeren passiert sind, sondern waren das eben bei den Osmanen sehr gerne so vordringende Streifscharen, die als Renner und Brenner vorgegangen sind, um eben das Terrain auszukundschaften und dann eben auch größere Feldzüge vorzubereiten. Große Auseinandersetzungen hat es aber natürlich auch genug gegeben. Insgesamt gibt es 8 sogenannte österreichische Türkenkriege und 2 russisch-österreichische Türkenkriege eben bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Also ist ein bisschen was.
War ein bisschen was los, auch schon damals. 1529 und 1683 wurde Wien jeweils belagert. Legendär und später verklärt ist die zweite Wiener Türkenbelagerung mit dem Wiener Stadtkommandanten Ernst Rüdiger von Starnherberg und der schlussendlichen Entsetzung Wiens durch ein internationales Heer, das unter der Führung von Johann III. Sobieski, dem Wahlkönig der Adelsrepublik Polen-Litauen, gestanden ist.
Auch nicht auslassen kann man natürlich den Namen Prinz Eugen von Savoyen, der unter anderem eben der Oberbefehlshaber im großen 5. Türkenkrieg war und ja dessen militärische Aktionen die Großmachtstellung von Österreich eben deutlich ausgebaut haben. Auch im Spanischen Erbfolgekrieg, den haben wir ja letztes Mal geredet. Und ja, auch über den Prinz Eugen haben wir eine kurze Folge gemacht, nämlich bei den Habsburger Pride Specials, die Nummer 3.
Genau, da habe ich euch ein bisschen was über ihn erzählt. Das Thema soll jetzt aber nicht mit dem Krieg, sondern mit einem Friedensvertrag enden, nämlich mit dem Frieden von Passarowitz im Jahr 1718, durch welchen dann die österreichische Monarchie ihre größte territoriale Ausdehnung erlangt hat und auch die Handels- und Schifffahrtsbeziehungen mit oder über das osmanische Territorium etabliert hat.
Und das hat natürlich dann besonders für den Aufstieg des Hafens Triest eine Rolle gespielt. Darf man auch nicht vergessen, dass das ja genau da in der Gegend war. Und noch kurz erwähnt sei auch noch, dass im Ersten Weltkrieg, also praktisch zum Abschluss der beiden Reiche, dann das Osmanische Reich und Österreich-Ungarn Verbündete waren. Das ist, glaube ich, mal so kurz und knapp das Grundlegende über das Osmanische Reich in der Verbindung zu Österreich, was man wissen muss.
Dann schauen wir uns jetzt dann den Protestantismus an.
Ja, da sind wir dann gleich beim nächsten religiösen Thema, nämlich nicht nur in den muslimischen Osmanen haben die Habsburger einen religiösen Kontrahenten, sondern auch in der christlichen Strömung des Protestantismus. Wie ist der entstanden? Man kennt es vielleicht noch aus der Schule. Es hat da so diesen Augustinermönch und Theologen gegeben, den Martin Luther. Und der veröffentlicht 1517 seine 95 Thesen, in denen er gegen den Ablasshandel und andere Missstände innerhalb der katholischen Kirche protestiert. Keyword.
Ja, und diese Thesen wurden dann mit Hilfe der neu entwickelten Drucktechnologie, also Stichwort Buchdruck, schnell verbreitet und führten dann zu einer weitreichenden Diskussion eben über die Autorität der Kirche und die Bedeutung der Heiligen Schrift. Die Lehren Luthers haben außerdem die Rechtfertigung des Menschen vor Gott durch den Glauben allein und nicht durch die Werke betont. Er hat außerdem die Bibel als alleinige Autorität in Glaubensfragen angesehen und die Heilige Schrift außerdem ins Deutsche übersetzt, was dazu beigetragen hat, dass die Lehren eine breite Anhängerschaft gewonnen haben.
Ja, solche Ideen verbreiten sich natürlich wie ein Lauffeuer. Und ja, es hat halt dann den Nachteil, dass damit nicht nur sukzessive die Autorität der Kirche in Frage gestellt wird, sondern eben auch das durch Gottes Gnaden legitimierte Kaisertum und in Folge natürlich auch die gesamte politische Struktur des Heiligen Römischen Reiches ein bisschen ins Wanken gerät.
Ja, und dass auch die katholischen Habsburger nicht so eine Freude mit dem Protestantismus gehabt haben, haben wir euch auch in unserer Folge Mein Mann, der Tyrann des Nordens, also über die Isabella von Österreich, die dann durch ihre Heirat Königin von Dänemark, Schweden und Norwegen war. Da haben wir das ein bisschen erwähnt.
Und da war es ja auch schon so, dass die Isabella dann, nachdem sie aus Dänemark vertrieben worden ist mit ihrem Mann, die haben ja dann auch Kontakt zu Martin Luther gehabt und so weiter.
Ja, und es ist auch überliefert, dass sie gemeinsam mit dem Martin Luther das Abendmahl empfangen haben.
Aber ja, sonst Habsburger und Luther geht jetzt auf keine Kuhhaut. Und deshalb erlässt dann der Kaiser Karl V. 1521 das Wormser Edikt, das die Reichsacht über Luther verhängt und die Verbreitung seiner Schriften verbietet. Und da muss man sagen, dieses Edikt wird sehr unterschiedlich wirksam. Nämlich je nachdem, ob die jeweiligen Landesfürsten pro oder contra Reformation eingestellt sind. Deshalb müssen dann auch auf den Reichstagen zu Speyer 1526 und 1529 die Habsburger in dieser Hinsicht Zugeständnisse machen, damit ihnen eben am Reichstag die Mehrheiten zustande kommen, dass ihnen Soldaten für den Kampf gegen die Osmanen beigesteuert werden. Also ihr seht, das hängt alles zusammen. Das
greift alles ineinander. Daraufhin haben mehrere lutherische Landsherren eigene protestantische Landeskirchen gegründet, in denen sie selbst die oberste geistliche und weltliche Gewalt dargestellt haben.
Also eben auch so eine machtpolitische Komponente, die da drinnen steht.
Und die römische Kirche und die Habsburger gehen jetzt gegen diese religiöse Irrlehre mit Zwang vor. Darum gründen dann die protestantischen Landesfürsten und die Städte wiederum den Schmalkaldischen Bund, um sich eben zur Wehr setzen zu können.
Es kommt dann zum Schmalkaldischen Krieg von 1546 bis 1547. 1555 folgt dann der Augsburger Reichs- und Religionsfrieden, dessen zentrales Prinzip ist eben quius regio, eius religio, also wessen Herrschaft, dessen Religion. Das heißt, jeder Landesfürst darf selbst entscheiden, welche Konfession sein Land und damit seine Untertanen haben.
Die Untertanen haben daher, zumindest theoretisch, auch das Recht auszuwandern, wenn sie damit nicht einverstanden sind. Für die österreichischen Gebiete ist das der Startschuss eben der Gegenreformation, in welcher die Habsburger mit Druck und Gewalt die große Zahl an vom katholischen Glauben abgekommenen Landstände und Untertanen rekatholisieren.
Das führt dann wiederum 1618 in Kombination mit den wirtschaftlichen und politischen Umständen zum böhmischen Ständeaufstand, im Zuge dessen der zweite Prager Fenstersturz stattfindet. Da werden die Statthalter des Kaisers in Prag von den Protestanten einfach schwupps aus dem Fenster geschmissen.
Also das Wort Fenstersturz ist wirklich Programm.
Ja, das muss man sich heute einmal vorstellen, oder? So stell dir vor, irgendwer trinkt in einem Landtag ein, holt einen Landeshauptmann heraus und schmeißt ihn aus dem Fenster oder so.
Ja, waren doch irgendwie andere Zeiten damals.
Ja, wie es gern so ist bei solchen symbolträchtigen Ereignissen, das war ja auch damals ein sehr symbolträchtiges Ding, lösen die dann eben weitere Ereignisse aus. Beispielsweise kann man das vielleicht vergleichen mit dem Attentat von Sarajevo, das zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Und da ist es jetzt so, dass wir im 30-jährigen Krieg landen, der wirklich ein kleiner Weltkrieg im Europa seiner Zeit war.
Von 1618 bis 1648 werden jetzt die religiösen und politischen Spannungen im Reich,
also Stichwort Partei des Kaisers, Katholische Liga, Protestantische Union,
aber auch die Spannungen auf der europäischen Bühne im Dauerkrieg ausgefochten.
Genau, auf der europäischen Bühne geht es dann wiederum einerseits um die Rivalität zwischen Habsburgern und Frankreich, die sich lösenden Provinzen im Norden der Niederlande und Spanien, aber auch bis zu Reibereien zwischen den nordischen Staaten, die jetzt da gar nicht so viel mit den Habsburgern zu tun haben, und noch sehr, sehr viele weitere Dinge. Das Ganze geht dann eben so lang bis zur totalen Erschöpfung von Ressourcen und einer wirklichen Kriegsmüdigkeit, was dann zum Westfälischen Frieden 1648 führt, der, ja, kann man sagen, gesamteuropäisch neue Verhältnisse geschaffen hat und im Reich die Konfessionen nun endgültig gleichgestellt hat. Auf Reichsebene. Für innerhalb der Länder heißt es, dass der Augsburger Religionsfriede mit seinem Prinzip wessen Herrschaft, dessen Religion bestätigt worden ist. Und das hat für die österreichischen Länder bedeutet, dass natürlich die Gegenreformation freudig für wen ist die Frage, eben weitergegangen ist.
Und dein erstes Toleranzpatent, was im Jahr 1781 durch den Kaiser Josef II. Erlassen worden ist, hat dann die freie Religionsausübung ermöglicht. 1861 unter Kaiser Franz Josef I. erfolgt durch das Protestantenpatent die relative Gleichstellung zur römisch-katholischen Kirche.
Also das hat alles ein Zeitl gedauert. Es würden sogar einige sagen, so die wirklich vollkommene Gleichheit ist dann erst in der Republik gekommen. Die Sache mit dem Protestantismus war jetzt nicht nur eine Sache des Heiligen Römischen Reiches, sondern hat natürlich auch andere Reiche betroffen. Und wir haben vorher schon es erwähnt, dass es da eines gibt, wo regelmäßig Spannungen mit den Habsburgern bestehen, nämlich Frankreich. Dieser so betitelte habsburgisch-französische Gegensatz ist so ja, die eigentliche Erbfeindschaft oder das, was eigentlich als die Erbfeindschaft betitelt worden ist. Also davon haben wir uns jetzt eigentlich den Titel der Folge gestanzt. Und ja, dieser habsburgisch-französische Gegensatz hat Europa über Jahrhunderte geprägt.
Und es geht halt grundsätzlich darum, wer die Vormachtstellung in Europa hält, waren es die Habsburger oder war es das französische Königshaus. Aber es sei angemerkt, dass das französische Königshaus immer Linien der Dynastie der Kapetinger stellen. Zu dieser Zeit die Linie Valois und ab 1589 die Linie Bourbon den König gestellt hat.
Genau. Seinen Ausgang findet dieser Gegensatz zuerst in der Eheschließung zwischen Maximilian I. und der Maria von Burgund.
Darüber haben wir auch schon in unserer zweiten Basics-Folge berichtet und auch in unserer Folge über die Margarete, kleine Königin, große Regentin.
Und wie wir da schon erzählt haben, gelangt eben eine sehr reiche und hochkulturelle Herrschaft an die Habsburger, die eben zuvor als Herrschaft des Hauses Burgund eigentlich einer Nebenlinie des französischen Königshauses gehört hat. Kurz darauf kommen dann die Kronen auf der Iberischen Halbinsel, also woraus dann das heutige Spanien entstanden ist, zu den Habsburgern. Und mit dem aus dem burgundischen Erbe hervorgegangenen habsburgischen Niederlande im Norden, Spanien im Süden und dem Heiligen Römischen Reich im Westen war Frankreich somit von den Habsburgern umzingelt. Blöd.
Ja, Franz I. von Frankreich kandidiert noch nach dem Tod von Maximilian I. um die Kaiserkrone, unterliegt aber Karl V. Ab 1516 versucht Frankreich dann unter Franz I., Heinrich II. Und weiteren Nachfolgern, sich aus dieser Umzingelung ein bisschen loszuspielen, indem es in Italien Krieg gegen Karl V. um die Vorherrschaft in Italien führt.
Also man muss dabei auch berücksichtigen, dass der Süden Italiens durch das aragonische Erbe an Karl gekommen ist, während der Norden Italiens rechtlich Teil des Heiligen Römischen Reiches war. Und natürlich hast du da lauter andere Staaten drinnen, wo eben die Häuser und Territorien Italiens, also von den Medici bis zur Republik Venedig, auch eine sehr große Rolle spielen in diesen Konflikten. Und es ist ganz spannend, weil in diesen Konflikten und auch über Italien hinaus oder aus diesen resultierend und darüber hinaus geht Frankreich Bündnisse sogar mit dem protestantischen deutschen Reichsfürsten und sogar mit dem Osmanischen Reich ein. Ja, also man sieht wieder, wie sehr das alles zusammenhängt und zusammenspielt. Ab der protestantischen Elisabeth I. war auch England eher im Anti-Habsburg-Lager. Da aber die spanische und die österreichische Linie der Habsburger, wir haben in der letzten Folge schon berichtet, wie das entstanden ist, ja sehr gut miteinander abgestimmt agieren, und Frankreich durch den Hugenottenkrieg bis 1598 beschäftigt waren.
Also die protestantisch-politischen Kriege in der französischen Version.
Kann man echt so sagen. Genau, und deshalb gelingt es da eigentlich nicht, die habsburgische Vormacht zu brechen. Erst der Dreißigjährige Krieg, wo Frankreich gegen Habsburg-Spanien-Krieg führt, unter Westfälische Frieden, wie wir es vorher schon besprochen haben, setzt dann Frankreich wieder an den längeren Hebel.
Unter anderem haben dann die römisch-deutschen Reichsfürsten sogar das Recht, sich mit Frankreich zu verbünden. Unter Ludwig XIV. Hat Frankreich dann so eine gewisse Machtblüte erreicht und spielt aggressiv in anderen Ländern, zum Beispiel in Holland und der Pfalz, mit. Im Spanischen Erbfolgekrieg, der dann von 1701 bis 1714 stattfindet, den wir auch in der letzten Basics-Folge besprochen haben, da droht dann Spanien an Frankreich zu fallen.
Jetzt ist es so, dass viele europäische Großmächte, anstatt Frankreich zu stärken, lieber eine neue Habsburger Nebenlinie als König von Spanien hätten. Und das wäre die Linie, die vom Erzherzog Karl ausgeht. Nachdem dessen älterer Bruder, der Kaiser Josef I., stirbt und der Karl nun als Karl VI. Neuer Kaiser wird, wären aber wiederum die Habsburger zu stark, weshalb Spanien schließlich an eine französische Nebenlinie Bourbon-Anjou fällt, die ja bis heute oder mit Unterbrechungen bis heute das spanische Königshaus stellen.
Ja, und die ganze besprochene Erbfeindschaft verliert in den darauf folgenden Jahren aufgrund unterschiedlicher Interessen an Moment, und für Österreich kommt trotzdem keine Ruhe auf, denn im Zuge der österreichischen Erbfolgekriege kommt sogar ein neuer Feind ans Tageslicht, nämlich Preußen.
Maria Theresia und ihr Kanzler Kaunitz-Riedberg führen deshalb die Umkehrung der Allianzen herbei. Frankreich soll dabei nun zum Verbündeten werden. Und das geschieht nun im Vertrag von Versailles 1756, der, jetzt wird's witzig, als gegenseitige Neutralitätskonvention und Defensivbündnis gedacht ist. Und es ist ein Defensivbündnis, das im Siebenjährigen Krieg gemeinsam offensiv agiert. Klassiker.
Okay. Das ist aber nicht das Einzige, was die Maria Theresia macht, sondern sie verheiratet auch viele ihrer Kinder mit den Bourbonen in Frankreich und in Italien, um das Bündnis auch dynastisch abzusichern. Die bekannteste Ehe, die auf einer solchen Grundlage geschlossen wurde, ist die zwischen Marie Antoinette und Ludwig dem 16., die ja beide im Zuge der Französischen Revolution durch die Guillotine ein Ende finden werden. Die Revolution und das napoleonische Kaiserreich wird wieder eine gewohnt anti-österreichische Haltung haben, wie wir sie auch in unserer Folge Das unglücklichste Wesen der Welt über die Marie-Thérèse de Bourbon und in der Folge Man muss sie opfern über die Marie-Louise von Österreich berichtet haben.
Also man kann sagen, die Umkehr der Allianzen hat nur relativ kurz eigentlich gehalten. So, jetzt haben wir drei der vier Erbfeindschaften besprochen. Und nachdem es wir jetzt gerade erwähnt haben, würde ich sagen, schauen wir uns noch als viertes Preußen an. Das junge Preußen zu dieser Zeit. Und besprechen dabei auch noch kurz Erbfolge und den österreichischen Erbfolgekrieg. Ich finde es immer so schön, es gibt da so schöne Begriffe, also der Beginn der Rivalität zwischen Österreichern und den sogenannten Piefke, zwischen Wien und Berlin, den sogenannten preußisch-österreichischen Dualismus oder deutsch-deutschen Dualismus. Das sind so gängige Bezeichnungen.
Der Begriff Preußen wird ja gleich wie der Begriff Österreich als ein Sammelbegriff für eine politische Einheit benutzt, nämlich für die protestantische Linie des Hauses Hohenzollern, die ja als zentrale Länder das Kurfürstentum Brandenburg im Heiligen Römischen Reich und das polnische Herzogtum Preußen hält. Das ist ja im 17. Jahrhundert souverän geworden und hat sich 1701 selbst zum Königreich Preußen erhoben.
Preußen war schon im 18. Jahrhundert ein Staat sehr am Puls der Zeit, der eine sehr moderne Verwaltung gehabt hat, sehr aufgeklärt humanistisch geprägt war, wirtschaftlich langsam stärker wird und sich auf dem Weg zur europäischen Großmacht befindet und dabei die Hegemonie Österreichs im Heiligen Römischen Reich in Frage stellt.
Während Preußen nun jetzt da immer stärker wird und mächtiger wird, machen sich auch die österreichischen Habsburger 1703 im Erbfolgepakt.
Auf Latein heißt der Pactum Mutuae Successionis.
Und 1713 in der pragmatischen Sektion Gedanken über die Erbfolge. Sie haben ja erst den spanischen Erbfolgekrieg miterlebt.
Sie haben nämlich zwei Probleme. Erstens, sie haben keine Primogenitur. Das heißt, es kriegt nicht der Erstgeborene alles, sondern die beherrschten Länder müssen unter allen erbberechtigten Söhnen aufgeteilt werden, wodurch unterschiedliche herrschende Linien und aufgesplitterte Territorien entstehen. Zweitens, Herrschaftsrechte können nur von legitimen Söhnen geerbt werden, was halt ziemlich blöd ist, wenn man einzig Töchter hat. Diese herrschaftliche Erbfolge über die rein männliche Linie wird eben also gemeinhin als salisches Recht bezeichnet, wenngleich, ja, kann man sagen, die eigentliche Lex Salica aus der Spätantike ein ganzer Rechtskodex ist. Und dieses salische Recht war eben das gängige System im Heiligen Römischen Reich und auch in Frankreich, dort so ab 1317. Was heißt das?
Das heißt, dass Prinzessinnen somit nur Kraft ihrer Ehe als Regentinnen für beispielsweise ihre minderjährigen Söhne oder als Statthalterinnen herrschen konnten, aber eben nicht aus eigenem Recht. Haben wir ja auch schon einige Mal in unseren Folgen ja, so erlebt. Das hatte aber auch einen Vorteil, nämlich der kleine Graf bis zum König hinauf waren Ämter des Schwertes, in dem Schutz, Herrschaft und Rechtsprechung zusammenhängen. Grundlegend ist die militärisch-kämpferische Komponente, die eben eine Grundvoraussetzung in einer weniger zivilisierten Welt war.
So unter Anführungsstriche, also da ist auch ganz spannend, das Wort Herzog hat halt seinen Ursprung in der vor dem Heer zog. Und darum hat man eben die Herrschaft von Frauen eben auch insbesondere durch den Stand der Reproduktionsmedizin der damaligen Zeit eben als weniger optimal für diese Art betrachtet. In manchen europäischen Ländern war es aber so, dass die Tochter eines Königs allerdings immer noch als optimaler gegolten hat als irgendein Cousin oder Onkel des Königs, weshalb sie nur hinter den Söhnen des Königs gereiht waren. Im Heiligen Römischen Reich waren sie ganz ausgeschlossen. Und es gestaltet sich nun zu einem Problem für die Habsburger, weil sie eben im Mannesstamm aussterben und weshalb sie jetzt die Töchter des Hauses hinter den Männern in die Erbfolge hineinnehmen. Das ist übrigens ganz ähnlich dem Privilegium Minus, wie es schon die Babenberger erhalten haben.
Jetzt tritt dabei aber ein Problem auf. Während der Erbfolgepakt von 1703 das Prinzip der Primogenitur gewichtet und somit die älteste Tochter des Hauses erbberechtigt wäre, sieht die pragmatische Sanktion von Karl VI. 1713 explizit seine älteste Tochter vor. Die älteste Tochter von Karl ist Maria Theresia. Jetzt hat aber der ältere verstorbene Bruder von Karl, der Kaiser Josef I., eine älteste Tochter, die Maria Josepha von Österreich. Die hat in sächsische Kurfürstentum bzw. Polen geheiratet und die jüngere Tochter Maria Amalia von Österreich hat nach Bayern geheiratet. Sachsen und Bayern erklären deshalb Österreich den Krieg.
Auch die spanischen Bourbonen, welche den spanischen Habsburgern nachgefolgt sind, wegen sich jetzt erbberichtigt und erklären auch den Krieg. Also das ist vielleicht so eine Sache, der sich heute viele gar nicht mehr so bewusst sind, dass eigentlich vor der Maria Theresia noch zwei weitere Habsburgerinnen sich davor in der Erbfolge gesehen haben. Ne? Auf die wird eigentlich oft gerne vergessen, auch auf die jüngere Schwester von der Maria Theresia, die es gegeben hat, die dann Statthalterin von den Niederlanden worden ist, weil ihm ja doch irgendwie die Maria Therese dann alles irgendwie überglänzt,
ja.
Sagen wir mal. Aber jetzt, wo eben Sachsen, Bayern und Spanien den Krieg erklärt haben, ergreift auch Preußen seine Chance und fordert für die Anerkennung der pragmatischen Sanktion die Abtretung Schlesiens, das es dann 1740 einfach annektiert.
Ein Jahr später wird die Maria Therese zum König von Ungarn gekrönt.
Die Maria Therese war nicht die erste Frau in dieser Funktion. Ursprungs war ja Ungarn auch eine Wahlmonarchie oder rein rechtlich war es, glaube ich, das auch noch zu der Zeit. Und warum wir jetzt gerade vorher König von Ungarn gesagt haben, war, weil in den Dokumenten zur Krönung eben noch in der mittelalterlichen Sprachtradition, wie eben auch bei der Maria der Ersten von Ungarn, das der Fall war, war halt einfach der Titel König von Ungarn für eben aus eigenem Recht sua iure regierende Frauen, während die eben durch eine Ehe Königin worden sind, da ist eben das in die Endung dafür gewesen. Man muss aber sagen, dass das dann in der Zeit von der Maria Theresia dann nicht mehr so stark war und auch der Titel von der Maria Therese dann, wie er später geführt worden ist, in späteren Verträgen zu finden, wann es eigentlich auch Königin ist. Vielleicht nur so ein bisschen ein Exkurs. Aber wir sind jetzt im österreichischen Erbfolgekrieg angelangt.
Der internationalisiert sich aber wieder, sodass jetzt dann halb Europa inklusive der Kolonien miteinander im Krieg stehen. Bis dann im Jahr 1748 der Frieden von Aachen das Ganze beendet.
Die Maria Theresia hat sich zwar durchsetzen können, aber musste Schlesien und damit eine ihrer reichsten Provinzen an Preußen abtreten, das zu einem europäischen Player aufgestiegen ist. Und als dann die Maria Theresia die Wahl ihres Ehemanns, dem Franz Stephan von Lothringen, zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches 1745 durchsetzt, stimmt Preußen, also über die Kurstimme von Brandenburg, sogar gegen ihn.
Und der Kaiser Josef II., der Sohn Maria Theresias, der ja als allgemein sehr reformfreudig bekannt ist, wird das fortschrittliche Preußen aber ja etwas idealisiert betrachten. Preußen wird jetzt aber trotzdem die nächsten 130 Jahre versuchen, die österreichische Hegemonie unter den deutschen Ländern zu brechen, auch wenn die beiden Mächte genauso miteinander kooperieren.
Das ist wirklich ja, so ein abwechslungsreiches Verhältnis.
Ja, wir können sie nicht miteinander und nicht ohne einander, ja. Habe ich so das Gefühl.
Ja. Ist ja dann einmal ganz spannend, wie manche Habsburger dann pro Preußen und andere Anti-Preußen.
Ja.
Wie man dann auch bei den späteren Habsburgern beispielsweise gesehen hat in der Franz-Ferdinand-Folge oder in der Kronprinz-Rudolf-Folge.
Ja, ich also wollte gerade sagen, dritte der Rudi
und vierte Folge.
Hat er ja auch eine sehr subjektive Meinung gehabt.
Aber gut, das sind sie jetzt, die vier klassischen Rivalen der Habsburger, entlang denen wir uns ja gerade vom Beginn der Neuzeit bis in die Wendezeit der Französischen Revolution bewegt haben.
Ja, und wie wir jetzt auch berichtet haben, war jetzt dann nicht ein Rivale nacheinander, sondern das Ganze ist halt so ineinander übergegangen. Also da hat es einige Überschneidungen gegeben und eingebettet ist das Ganze eben in eine Veränderung der europäischen Welt von feudalistischen Staatswesen über die Aufklärung hin zum Absolutismus.
Genauso auch in große Verwerfungen im Bereich des Weltbilds, das mehr heilsgeschichtlich geprägt war, über Religion und Humanismus. Und es ist auch eingebettet in eine Zeit der Internationalisierung. Weil einerseits gelingt es eben Europa wieder oder den europäischen Staaten wieder, über den eigenen Kontinent hinauszugreifen. Andererseits kommen eben neue Technologien auf, durch die sich Informationen schnell verbreiten und auch über Grenzen hin schnell verbreiten.
Ja, und unterm Strich muss man jetzt sagen, dass hier die Entwicklungen Grund gelegt werden, die uns bis in unsere heutige Zeit maßgeblich beeinflussen, wie es beispielsweise die Reformen von der Maria Therese und Josef II. Getan haben. Das ist ja alles noch gar nicht so lange her.
Aber eben auch dieses Gefühl des Schnellerwerdens der Zeit, des stetigen technologischen Anstiegs und so weiter. Und eben seit dem 19. Jahrhundert haben wir dann eben auch die Industrialisierung, die schon im 18. Jahrhundert vielleicht einen Ausgang gefunden hat. Das war eine sehr
komplizierte Folge.
Ja, also wir haben da jetzt wirklich, also für mich persönlich war es beim Ausarbeiten das wirklich schwierig, da so viel zusammenzukürzen und so viel zusammenzutun, weil das sind halt wirklich vier Bereiche, aus denen man 10 Folgen jeweils machen könnte.
Ja. Ich meine, wir sind ja bei den Basics, das heißt, wir wollen alles sehr grundlegend halten für euch. Und gerade bei so einer großen Zeitspanne und auch territorialen Spanne ist es enorm schwierig, da jetzt so das Wichtigste überall rauszupicken und euch da jetzt zu präsentieren.
Ja, also es sind so die Key-Ereignisse drinnen mit deren Abfolge. Es ist auch unglaublich spannend, wenn ihr euch für die religiöse Dimension dahinter interessiert. Da tun sich noch ganze Welten auf im Verständnis der Leute damals. Also das, ich würde sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, um weiter zu tun, von dieser Folge ausgehend. Aber es ist jetzt natürlich so eine schöne, so wie am Anfang gesagt habe, so dieses schöne Paket, auf dem die anderen Folgen ein bisschen Walzer tanzen können.
Ja, und mit dieser Folge haben wir so den Boden verlegt für unsere Basics 4 Folge.
Als nächste Folge schon kommen wird.
Ja, und da werden wir dann weiterschauen, was weiter passiert mit.
Genau, da schließen wir dann bei der Französischen Revolution an und gehen bis zum Ende der Habsburger Herrschaft.
Wie immer werden wir auch zu dieser Folge sehr schöne und spannende Bilder haben auf Instagram und Facebook, wo wir die Kronleuchter heißen. Und wir würden uns auch über eure Unterstützung freuen. Das ist möglich über paypal.com/die Kronleuchter. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei Basics 4 wieder.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Tschüss.
Ja, wir sagen immer, die Basics-Folgen bereiten so das Paket, auf dem unsere andere.
Ja, und diese.
Da werden die Statthalter des Kaisers in Prag von den Protestanten. Das geschieht im Vertrag von Versailles 1556.
Nein. Im Heiligen.
Ich muss kurz meine Hose aufmachen.